Radio 1.
Im Januar dieses Jahres haben die Grünen eines ihrer Schwergewichte verloren, jedenfalls aus dem aktiven Dienst. Jürgen Trittin hat sein Bundestagsmandat abgegeben, nach 25 Jahren. Sein Parteikollege Reinhard Bütikofer, der sagte mal über ihn, er hätte nach außen so einen Ruf als linksgrüner Raufbold, sei privat, aber ganz höflich und angenehm. Das werden wir jetzt mal sehen. 1980 ist er den Grünen beigetreten und blickt heute mit 70 auf eine lange politische Vita zurück. Er war der erste grüne Bundesumweltminister, war Vorsitzender seiner Fraktion im Bundestag. Er bekam den Spitznamen DJ Dosenpfand, denn auch das geht auf sein politisches Konto. Und jetzt hat Jürgen Trittin mit Alles muss anders bleiben seine politischen Erinnerungen aufgeschrieben. Über sein Buch wollen wir sprechen und darüber, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt war für einen Rückzug aus der Politik. Schönen guten Tag, Jürgen Trittin.
Ja, Frau Wetzke.
Alles muss anders bleiben, heißt Ihr Buch. Ich habe da immer so eine Grönemeyer-Stimme im Kopf. Und ich weiß, Musik spielt für Sie tatsächlich auch eine große Rolle. Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir über die letzten Wochen und Tage für Ihre Partei sprechen. Bei den Wahlen in Thüringen verfehlten die Grünen den Wiedereinzug ins Landesparlament. In Sachsen gelang es gerade so und letzten Sonntag scheiterte die Partei in Brandenburg an der 5%-Hürde. Wie erklären Sie sich das?
Sie haben ja eines vergessen, weil dass man das nicht abtun kann als eine regionale Besonderheit. Wir haben uns auch bei der Europawahl faktisch halbiert. Und das ist eine Krise, wo die Grünen vor einer Situation stehen, wo sie offenkundig im Zusammenhang mit der Beteiligung an einer schwierigen, lagerübergreifenden Koalition sowohl nach der Mitte wie in die Richtung von nach links verlieren. Wir haben bei der Europawahl sehr viele Stimmen auch an Parteien wie Volt und Ähnliche verloren. Und das ist die Herausforderung, von der wir stehen. Und dafür brauchen wir in der Tat eine Neuaufstellung. Und ich glaube, für diese Neuaufstellung, die dann auf dem Parteitag vollzogen wird, haben wir jetzt eine Situation, wo wir die Voraussetzungen für haben.
Und dann ging es diese Woche mit den Schlagzeilen weiter. Die Co-Vorsitzenden Ricarda Lang und Umid Nuripur, die gaben am Mittwoch den Rücktritt des Parteivorstandes bekannt. Und der Vorstand der Grünen Jugend will geschlossen austreten. Und die Grünabgeordnete Clara Schädlich, mit 24 Jahren eine der jüngsten im Parlament, die äußerte diese Woche bei Radio 1 Verständnis für den Ausstieg der Mitglieder der Grünen Jugend. Wir hören mal rein.
Ich glaube, dass im Moment die Analyse falsch ist, wie man mit dem gesellschaftlichen Rechtsruck umgeht in allen demokratischen Parteien und leider auch bei den Grünen. Ich finde, das hat sich jetzt sehr stark an der Asyldebatte gezeigt, die wir in den letzten Wochen hatten, aber auch immer noch haben, wo ein falscher Sicherheitsbegriff verwendet wird, Ideen im Raum stehen und auch dann bei den Grünen im Raum stehen, die vorher undenkbar gewesen wären, nachdem man neulich schon einen Asylkompromiss mitgetragen hat, wo auch schon undenkbare Sachen drin gestanden haben.
Herr Trittin, teilen Sie die Einschätzung der jungen Parteikollegin?
Man kann immer Anlass haben, man kann sogar berechtigten Anlass haben, aber man kann sich trotzdem falsch verhalten. Ich glaube, das Zweite ist in der Tat der Fall. Grüne waren immer dann stark, wenn sie den Mut hatten, das auszusprechen, was sich andere nicht getraut haben. Und ich glaube, wir brauchen in dieser Situation eine Stimme, die klar sagt, dieses Land wird keine gute Zukunft haben, wenn es nicht auf eine, und jetzt komme ich auf den Begriff, der vielleicht von manchen Grünen der jüngeren Generation nicht geteilt wird, auf eine Form von geordneter und sortierter Zuwanderung, wenn wir das nicht organisiert bekommen. Mhm. Ich sehe ja, dass CDU und CSU gerade nicht nur gegen illegale Migration, sondern sind gegen jede Migration. Sie waren gegen das Staatsangehörigkeitsrecht, sie waren gegen das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, gegen die Möglichkeit, Menschen im Flüchtlingsstatus schneller in Arbeit und aus dem Bürgergeld und am Asylbewerberleistungsgesetz rauszubringen. Und das Zweite, dieses Land wird keine gute Zukunft haben, wenn wir uns nicht dem Wettbewerb mit China und den USA in den strategischen Industrien, und das sind nun mal Wasserstoff, E-Mobilität, Batterietechnik, Artificial Intelligence, wenn wir uns diesen Wettbewerb nicht stellen. Und ich finde, die Grünen sind die einzigen, die den Mut haben, diese beiden Themen so zu adressieren. Und deswegen verstehe ich, dass man mal frustriert ist über ein Regierungshandeln, auch gerade als junger Mensch. Aber die Frage ist immer, wo will man denn hin? Wer soll denn das dann machen, wenn nicht diejenigen, die mal die Grünen sind.
Wenn Sie sich diese Entwicklung gerade ansehen, sind Sie dann froh, nicht mehr dabei zu sein, oder juckt Sie doch so ein bisschen in den Fingern, nochmal mitzumischen?
Ich bin ja nicht aus Politik als solcher verabschiedet, sondern aus der Politik als Parlamentarier. Und da bin ich froh drüber. Ich habe das bisher nicht bereut, weil ich auf diese Weise auch ein Stück in der Lage bin, nicht alles aus der tagespolitischen Brille zu behandeln und auch behandeln zu müssen. Es ist nämlich was anderes, wenn Sie wissen beispielsweise, dass Sie künftig auf Zuwanderung angewiesen sind, aber mit zwei Koalitionsparteien kombiniert sind, die aus lauter Angst vor der AfD die AfD-Politik übernehmen wollen. Das tun FDP und SPD. Und sie betreiben dann, und das finde ich, hat die Bundestagsfraktion sehr gut gemacht, Schadensbegrenzung, indem sie den geforderten Rechtsbruch, den Herr Merz ja verlangt hat, das war ja gegen geltendes Recht, was er wollte, dass das verhindert worden ist. Das ist nicht viel, aber es ist etwas. Und das hat das damit zu tun, dass Grüne an dieser Regierung beteiligt sind.
Alles muss anders bleiben, heißt Ihr neues Buch. Das ist kein Songtitel, auch wenn es ein bisschen so klingt, sondern das ist wie so eine Art Appell von Ihnen oder vielleicht eher eine Feststellung aus 50 Jahren politisch Aktivseins?
Nein, das ist eine Antwort auf die verbreitete Neigung zu Retropolitik. Sie haben zur Rechten diejenigen, die zurück wollen in die 90er Jahre des Neoliberalismus und deswegen die Schuldenbremse vergöttern. Sie haben zur Linken oder ehemals Linken ein BSW, was glaubt, die Zustände aus den 70er, 80er Jahren des westdeutschen Industriekapitalismus, wo es den Sozialstaat nur für den Beschäftigten gegeben hat, das würde wiederkommen. Das wird es alles nicht geben. Und deswegen heißt der Titel, alles muss anders bleiben, nur wenn das, was uns wichtig ist, was bleiben soll, tatsächlich erhalten wird, dann müssen wir vieles anders machen, dann müssen wir in der Transformation voranschreiten, dann brauchen wir eine rationale Migrationspolitik. Dieses Wortspiel zwischen anders und bleiben beschreibt eigentlich die Idee von Sicherheit in der Veränderung.
Die Kapitel Ihres Buches sind nach Liedtexten benannt. Eines davon nach Grauschleier von den Fehlfarben. Nach 25 Jahren im Bundestag hat sich der Grünpolitiker Jürgen Trittin Anfang des Jahres aus der aktiven Politik zurückgezogen. Über sein politisches Leben hat er ein Buch geschrieben, das ein Stück weit auch eine Analyse der heutigen politischen Lage ist. Alles muss anders bleiben, heißt es. Und Jürgen Trittin ist bei mir weiterhin am Telefon. Hallo nochmal. Sie waren in den 70ern bereits als Student politisch aktiv, Sie haben demonstriert, Häuser besetzt, Sie waren Mitglied im Kommunistischen Bund Göttingen und in Bezug auf die Jagd auf die damaligen RAF-Terroristen schreiben Sie im Buch, die Bundesrepublik, so haben wir es damals gesehen, entwickelte sich in Richtung Faschismus. Die Demokratie würde verschwinden, dachten wir, und in einem Prozess der Faschisierung durch ein Regime abgelöst, das mit einer aufgerüsteten Polizei die Linken zu Feinden erklären und entsprechend behandeln würde. Was würden Sie denn heute, 50 Jahre später, Ihrem damaligen Ich über die jetzige Verfassung der Demokratie erzählen?
Das habe ich in dem Buch ja auch niedergeschrieben. Wir haben unterschätzt die unter diesen staatlichen Reaktionen liegende gesellschaftliche Dynamik, die über 2-3 Jahrzehnte für mehr Rechtssicherheit, für mehr Freiheit für die Individuen und diese untergründige gesellschaftliche Strömung war stärker als die Maßnahmen, die von den damals Regierenden angesichts der terroristischen Herausforderung ergriffen wurde. Und wenn wir heute das nochmal vergleichen, was in den 70er Jahren bei uns hieß heißer Herbst, beispielsweise mit den Maßnahmen, die in den USA ergriffen wurden, nach den Anschlägen, nach 9/11, dann muss man sagen, es ist in Deutschland vergleichsweise rechtsstaatlich zugegangen. Und das haben wir damals nicht erwartet. Es war trotzdem richtig, dass wir uns dagegen gestellt haben, weil am Ende hat es eben auch ganz viele Korrekturen gegeben. Und wir haben mit unserem demokratischen Widerstand zum Beispiel ein Demonstrationsrecht durchgesetzt, anerkannt durch das Bundesverfassungsgericht, was in den 50er und 60er Jahren undenkbar waren. Ich habe noch erlebt, wie friedliche Sitzblockaden mit Reiterstaffeln und Hundestaffeln aufgelöst wurden. Das war in den 60er Jahren normal, das ist heute undenkbar.
In Ihrem Buch schreiben Sie, Grüne neigen dazu, bei strukturellen Reformen die Beharrungskräfte und die Schlagkraft der Gegner zu unterschätzen. Wen haben die Grünen in der Vergangenheit unterschätzt?
Ich habe ja ein Beispiel geschrieben, nämlich wie wir über einen 25-jährigen Prozess, erst durch Bauplatzbesetzung, dann durch Anklagen im Parlament, dann in der Regierung durch den Versuch eines sicherheitsorientierten Vollzuges, die Atomenergie in Deutschland stillzulegen. Das ist uns dann gelungen, über einen Gesetzgebungsprozess, übrigens im Konsens und Abstimmung mit den Konzernen. Und das war eben ein langfristiger Prozess, unterschätzt worden. Ist das letzte Beispiel die richtige Idee und die Notwendigkeit, dass wir beispielsweise auch im Gebäudesektor Klimaschutz betreiben müssen. Wir können das nicht nur in der Industrie und in der Stromerzeugung machen. Da ist unterschätzt worden, dass die Kräfte, die daran zurzeit massiv Geld verdienen, nämlich die Gaswirtschaft, und die Kräfte, die die neue Infrastruktur bauen müssen, nämlich Stadtwerke und Ähnlichen, wenn wir beispielsweise mehr Fernwärme einsetzen wollen, dass die alles andere als begeistert waren und deswegen erstmal massiven Widerstand geleistet haben. Wir haben jetzt ein Gebäudeenergiegesetz, das im Kern das ist, was damals massiv bekämpft worden ist. Es ist etwas bürokratischer geworden, etwas längere Fristen. Aber am Ende hat Robert Habeck sich durchgesetzt. Dennoch war man, glaube ich, auf diesen Sturm der Empörung, der dann über Habecks Heizungshammer zusammenschlug, nicht vorbereitet.
Am Ende Ihres Buches ziehen Sie Bilanz und Sie sehen uns, das haben Sie vorhin schon angesprochen, in einer Zeit zwischen Retro-Angeboten auf der einen Seite und einem Europa einer multipolaren Welt auf der anderen Seite. Wenn man sich aber die aktuellen Debatten um Grenzschließungen und um Abschiebungen ansieht, dann klingt das doch eigentlich vor allem nach Retro.
Ich glaube, dass Retro nicht nur in Deutschland ungeheuer populär ist. Ich bin mir aber nicht sicher, wie belastbar eine Retro-Politik ist. Wenn wir auf eine Situation zusteuern, wo ein exportorientiertes Land wie Deutschland seine wichtigsten Märkte nicht mehr bedienen kann, weil wir plötzlich überall neue Grenzen hochgezogen haben, dann wird uns das massiv Wirtschaftswachstum kosten. Ich glaube nicht, dass sich das am Ende durchsetzen wird. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wir müssen uns bei der Transformation nach vorne orientieren, aber wir müssen den Menschen eben in dieser Transformation auch mitnehmen. Und ich finde, ein Beispiel immer aus meiner politischen Werden ist die Entwicklung, die wir in Norddeutschland hatten. Dort gibt es kaum Menschen, die was gegen Windenergie haben, obwohl die so viel Windräder haben wie nirgend sonst in der Republik. Warum? Weil viele von denen sind an diesen Windrädern beteiligt. Die haben ein paar tausend Euro, die andere auf dem Sparbuch haben, in so einen Fonds reingesteckt, kriegen eine bessere Verzinsung. Und deswegen ist das Transformation, die mit Händen zu greifen war, aber die den Menschen auch genutzt hat.
Welches politische Szenario sehen Sie für die Grünen zukünftig?
Ich glaube, wir sind die Kraft, die nach wie vor dafür steht, dass die notwendigen Veränderungen gegangen werden. Und da haben wir fast einen Alleinstellungsanspruch. Wir sind umgeben von mehr oder weniger retro- oder strukturkonservativen Parteien, die dieses nicht haben. Und deswegen wird diese Bundestagswahl-Auseinandersetzung eine sein, ob diese Kraft einer klugen Transformation in Sicherheit tatsächlich die Chance bekommt, diese Arbeit fortzusetzen, oder ob wir zurückfallen in die Zeiten, wo zwei strukturkonservative Parteien, Schwarz und Rot, sich schlicht und ergreifend gegenseitig dabei beobachten und dem Motto, wie beim Beamten-Mikado, wer sich zuerst bewegt, hat verloren.
In Alles muss anders bleiben, erzählt Jürgen Trittin aus seinem politischen Leben. Das Buch ist erschienen im Drömer Verlag, kostet als gebundenes Buch 25 €. Wir haben drüber gesprochen. Herr Trittin, herzlichen Dank. Schönen Tag noch.
Ja, schönes Wochenende.